Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann und ich moderiere heute für euch den Chinalog Podcast. Ich spreche heute mit den Vertretern Sebastian Windig und Christina Giegler von Rödel und Partner über das Thema Compliance und zwar vor allem auch, wie man Compliance sicherstellen kann, was man tun kann, wenn es tatsächlich mal zu einem Verstoß kommt. Und das Ganze in Corona-Zeiten natürlich auch remote. Also wenn man gar nicht unbedingt vor Ort sein kann. Und außerdem sprechen wir auch noch über die aktuellen Trends im chinesischen Rechtssystem und schauen uns auch mal das Thema Digitalisierung des Rechtssystems, also auch sowas wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Dokumentenanalyse und auch Rechtsberatung oder aber auch das Thema der Internetgerichte. Zu meinen Gästen zählen heute, wie bereits erwähnt, Sebastian Windig und Christina Giegler. Beide sind bei Rödel und Partner. Und Sebastian Windig, den kennt ihr auch schon aus meiner Podcast-Folge 36 und 37. Da haben wir über Fußball in China gesprochen und auch wie ein Fußballverein den Markteintritt in China gestaltet. Heute aber, wie gesagt, das Thema Compliance. Also nochmal was ganz anderes. Sebastian Windig ist Rechtsanwalt, Partner bei Rödel und Partner und leitet vom Standort in Shanghai aus die Legal Practice China. Er berät deutsche Mittelständler branchenübergreifend bei deren Aktivitäten in China, insbesondere im Bereich von Merger und Acquisition. Vor seiner Tätigkeit bei Rödel und Partner war er bei zwei internationalen Kanzleien in Frankfurt bzw. Hongkong als Prozessanwalt mit der Spezialisierung auf Post-Merger and Acquisition Schiedsverfahren tätig. Mein zweiter Gast, Christina Giegler, ist deutsche Rechtsanwältin, Senior Associate und leitet das Legal Team in Peking. Sie berät Mandanten bei ihrem Markteintritt in China und auch darüber hinaus. Ihr Schwerpunkt liegt im Gesellschaftsrecht, in der Restrukturierung von Unternehmen sowie im Arbeits- und Vertragsrecht. Vor ihrer Tätigkeit bei Rödel und Partner hat Christina Giegler für eine Schweizer Anwaltskanzlei mit Büros in Zürich, Peking und Shanghai sowie Wuhan gearbeitet. Rödel und Partner selbst arbeitet an der Seite von mittelständisch geprägten Weltmarktführern und ist mit 106 eigenen Standorten in 48 Ländern tätig und hat über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitarbeitern gehören dann auch Rechtsanwälte, Steuerberater, Buchhalter, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer. In China ist Rödel und Partner bereits seit über 25 Jahren vertreten und hat Niederlassungen in Guangzhou, Beijing, Taizang und Shanghai. Rödel und Partner begleitet mit seinen nationalen, internationalen Experten wie Sebastian Windig und Christina Giegler in China vorwiegend deutsche und europäische Unternehmen, die in der Volksrepublik durch Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Einzelprojekte vertreten sind oder sich im chinesischen Markt engagieren wollen. Ich war also sehr gespannt, was die beiden, Herr Windig und Frau Giegler, zu erzählen hatten und wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß beim Interview, das wir bereits am 28. Juni aufgenommen haben. Liebe Frau Giegler, lieber Herr Windig, schön, dass Sie heute im Podcast mit dabei sind.
Ja, hallo.
Hallo zusammen, danke schön auch.
Genau, wir sprechen ja heute über das Thema Compliance auch, beziehungsweise auch Remote Leadership und auch Remote Control. Ist natürlich in der Corona-Zeit ein sehr relevantes Thema, weil man da vielleicht nicht ganz so den Zugang hat zwischen Deutschland und China, wie man den vielleicht auch normal pflegen kann. Da wir aber über Compliance sprechen, vielleicht mal direkt die erste Frage, mal für Nicht-Juristen und vielleicht auch für Nicht-BWLer. Was ist denn überhaupt Compliance?
Ja, also der Begriff Compliance, das verbindet man ja meistens mit Korruption, Bestechung, solche Dinge. Aber Compliance geht deutlich weiter. Also Compliance bedeutet, dass ein Unternehmen und Personen sich in Einklang mit Recht und Gesetz verhalten müssen. Das bedeutet, dass halt Compliance eigentlich alle Bereiche eines Unternehmens betrifft und die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften, sage ich mal, arbeitsrechtlichen Vorschriften und so weiter, alles das sind Themen, die compliant sind und nicht nur diese klassischen Bereiche Korruption.
Okay, was gibt's denn da so für Fallstricke? Also was kann man denn konkret alles falsch machen?
Naja, also man kann schon ziemlich viel falsch machen. In China zum Beispiel ohne eine notwendige Umweltgenehmigung, Umweltassessment zu produzieren oder außerhalb dieses Bereiches mit Mitarbeitern keinen schriftlichen Arbeitsvertrag abzuschließen oder Überstunden nicht richtig zu vergüten, nicht die richtigen Lizenzen zu haben für den normalen Geschäftsbetrieb oder Steuern nicht ordentlich abzuführen. All das sind Themen, die sind im Bereich Compliance. Und dann natürlich, wenn wir im Bereich Korruption sind, Anti-Corruption, da haben wir natürlich dann die klassischen Dinge wie Bestechung, Kickback-Zahlung, eine Parallelproduktion durch Mitarbeiter, was man immer noch in China ab und an mal sieht und derartige Dinge. Also das ist sehr, sehr breit gefächert und lässt sich jetzt nicht einfach so verallgemeinern, kategorisieren, dass es jetzt nur eine ganz bestimmte Sache ist, wo man über das Thema Compliance spricht.
Okay, haben Sie da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, was da so in letzter Zeit in einem Unternehmen passiert ist?
Also, was man in letzter Zeit natürlich sieht durch die Reisebeschränkung, dass das Headquarter hat Probleme, nach China zu reisen, hat Probleme, hier in den Tochtergesellschaften zu schauen, wie ist die derzeitige Situation, was macht eigentlich das lokale Management? Und dann nehmen Dinge natürlich nicht nur in China, ich glaube, das ist ein globales Thema, das nimmt halt eine Eigendynamik auf. Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Dinge. Also der Klassiker ist natürlich, dass im Sales-Bereich, im Vertrieb Kickbacks genommen werden von Mitarbeitern im Bereich der im Garment-Industrie. Fashion ist das halt eigentlich im Sourcing-Bereich ein relativ allgemeines Problem, dass dort halt bestimmte Kickbacks gezahlt werden von Lieferanten, um einen Auftrag zu bekommen, um halt das Sales-Personal gefügig zu stimmen, den Auftrag zu erteilen. Also das sind so nach wie vor die Klassiker, die wir sehen.
Okay, Sie hatten jetzt gerade schon mehrmals Kickback gesagt. Können Sie da nochmal erklären, was ein Kickback eigentlich ist?
Ja, also Kickback ist, man platziert einen Auftrag bei einem Lieferanten über ein bestimmtes Volumen. Der Lieferant bekommt dafür den Preis, der vereinbart wurde. Und von diesem Preis, den der Lieferant erhält, bekommt dann der Mitarbeiter im Vertrieb im Einkauf, im Sourcing eher, bekommt dann halt einen Teil ab. Also da reden wir dann über manchmal schon ganz erhebliche Beträge, 1-2% vom Volumen, und das natürlich gerade im Bereich, wenn es um Bekleidung oder kleinere Artikel geht, kommen da schon größere Beträge zusammen. Und das ist halt etwas, was ich auch in der Praxis extrem schwierig nachweisen lässt, weil in China, wo alles über WeChat und Alipay und so weiter geht, das sind diese Social-Media-Plattformen, über die man auch Zahlungen vornehmen kann, da lässt sich das relativ anonym dann natürlich nicht direkt an die Mitarbeiter, sondern vielleicht an Familienangehörige oder sonstige Bekannte, lassen sich solche Zahlungen relativ anonym und für das betreffende Unternehmen nicht ohne weiteres feststellbare Art und Weise transferieren.
Worauf muss man sich denn da als deutsches Unternehmen einstellen? Also was sind denn so die Hauptunterschiede im Compliance-Bereich? Also ich glaube, Bestechungsgeld über WeChat ist definitiv schon mal eins, aber was gibt es denn da noch?
Ja, also ich glaube, jedes Land hat da so seine eigene Arten. In China, wobei man natürlich auch sagen muss, Fairness halber, also China ist jetzt nicht viel anders als andere Länder, was das Thema im Compliance angeht. Es gibt halt bestimmte Risikobereiche, wo es manchen Mitarbeitern auch einfach gemacht wird, dass die halt dann Dinge in Anspruch nehmen. Also wie gesagt, das mit den Kickbacks ist eigentlich schon ein relativ im gängiges Modell, dass man das in Anspruch nimmt. China ist halt traditionell immer noch auf dieses, oder basieren viele Geschäftsbeziehungen auf dem Guangxi-Prinzip, also dieses persönliche Beziehungsgeflecht, das man halt nutzt, um halt bestimmte Dinge überhaupt erreichen zu können oder überhaupt eine Geschäftsbeziehung aufbauen zu können. Da begibt man sich dann natürlich in, ich will jetzt nicht sagen persönliche Abhängigkeiten, aber nach dem Prinzip eine Hand wäscht die andere, schuldet man, wenn man einen Gefallen bekommt, dann natürlich auch ein Gegengefallen. Und dadurch entstehen natürlich Abhängigkeiten. Und das ist dann natürlich auch eine Situation, wo der Übergang zwischen dem, was darf man eigentlich noch oder was geht denn schon in den Bereich, dass das halt ein Vorteil ist, wodurch man ein Geschäft erhält, was man unter Dritten so nicht abschließen würde, ist natürlich dann schon sehr fließend. In China ist natürlich auch nach wie vor das Element, dass man für eine Geschäftsbeziehung essen geht, dass es Geschenke gibt und solche Dinge. Das spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Und das ist dann natürlich auch ein Bereich, wo man dann Geschäftsvorteile erlangt durch eine bestimmte Vorteilsgewährung.
Sie hatten ja schon gesagt, dass es in vielen Bereichen sehr, sehr schwierig ist, das irgendwie nachzuvollziehen auch. Aber was kann man denn vielleicht trotzdem machen? Was gibt es da so für Präventivmaßnahmen, die man ergreifen kann als Unternehmen?
Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man machen kann. Wie gesagt, jetzt Kickbacks nachzuweisen, das ist schwierig, aber was man machen kann, ist, dass man interne Kontrollmechanismen installiert oder vielleicht noch nicht mal, dass man noch nicht mal mit Kontrolle anfängt, sondern dass man mit ganz banalen Dingen anfängt. Wer sucht da eigentlich einen Zulieferer aus? Wer ist eigentlich verantwortlich für eine Kundenbeziehung? Wie viel Macht hat man als Mitarbeiter, um einen Kunden, einen Zulieferer auszusuchen? Wo kann man selber entscheiden? Gibt es vielleicht bestimmte Kriterien, nach denen man einen Zulieferer aussuchen sollte? Alles diese Dinge, um erstmal eine Plattform zu schaffen, dass man auch eine bestimmte Checklisten entwickelt, wie man in Geschäftsbeziehungen reingeht, um erstmal sicherzustellen, dass dort nach objektiven Kriterien ausgesucht wird. Und das, die Kontrolle, ist dann natürlich die Dokumentation, dann natürlich auch die Berichtswege und als Präventivmaßnahmen natürlich auch die Schulung der Mitarbeiter. Was bedeutet das eigentlich, was wir eingangs besprochen haben? Was ist eigentlich Compliance? Was darf man und was darf man nicht? Und in China gibt es da ja auch eine ganze Reihe, da kommen wir dann später auch noch vielleicht drauf zu, es gibt es ja auch eine ganze Reihe von gesetzlichen Regelungen, die dort eine Rolle spielen und die man einhalten muss. Also es gibt das Strafgesetzbuch, wo geregelt wird, was Korruption ist und wo man sich strafbar macht. Aber es gibt auch ganz klar Anti-Unfair-Competition-Law in China, wo geregelt ist, welche Dinge man als Unternehmen oder die Mitarbeiter machen dürfen und was halt eben nicht, um eine Geschäftsbeziehung anzubahnen oder einzugehen, dass man halt keine Vorteile gewährt, um an einen Auftrag zu kommen und so weiter. Und das sind Dinge, das muss man den Mitarbeitern erklären, darauf muss man die schulen. Es sollte halt einen Code of Conduct auch intern geben, um diese Dinge auch zu manifestieren. Und das sind dann alles Sachen, wo man einen gewissen Schutz hat.
Okay, wenn man jetzt als Unternehmen noch gar nichts gemacht hat, also in dem Bereich noch gar nicht tätig war, womit sollte man denn unbedingt anfangen? Was wäre der allererste Schritt, um da was aufzusetzen?
Ja, erstmal sollte man sich mit der eigenen Situation auseinandersetzen, weil jedes Unternehmen hat verschiedene, ich nenne es mal Schwachstellen oder Risikobereiche, wo man in den Bereich Compliance geraten kann. Und wie gesagt, also Compliance ist jetzt nicht nur Korruption, das können halt auch andere Themen sein. Und da muss man erstmal analysieren, wo bestehen Risiken. Also klassischerweise, wenn man viele Außendienstmitarbeiter hat da so ein Compliance-Thema auch klassischerweise die Reisekostenabrechnung. Da findet man immer Dinge, wenn wir ein internes Audit machen oder Due Diligence, wo wir sicherlich irgendwas finden. Dann die Einkaufsprozesse, Verkaufsprozesse, das sind Dinge, die muss man analysieren. Wo gibt es da vielleicht im Schwachstellen? Was ich ja auch erwähnt hatte, zum Beispiel die wer entscheidet, ob ein Kunde oder ein Zulieferer ausgesucht wird. Kunde vielleicht nicht so sehr, aber ein Zulieferer, ein Produzent, wer entscheidet das, wie wird das entschieden? Das sind Dinge, die muss man sich anschauen und dann die Risikoquellen analysieren. Und wenn man noch gar nichts hat, ja, dann muss man natürlich anfangen mit dieser Analyse und dann muss man darauf aufbauen. Also bestimmte Prozesse definieren, bestimmte Dokumentationslinie im Dokumentieren. Gehen wir in den Bereich der Zulieferer, dann haben wir ja auch ab 2023 müssen wir das deutsche Lieferkettengesetz vielleicht sogar beachten, das auch eine ganze Reihe von Vorgaben macht, wie man Zulieferer aussucht oder wie man diese pflegt und wen man da eigentlich überhaupt verwenden darf. Also das sind alles Punkte, die man beginnt. Und es gibt da jetzt nicht so diese eine Empfehlung oder dieses eine Manual, wo man sagen kann, okay, Compliance, ich schlage das mal auf und auf Seite 3 finde ich dann, was ich machen muss. Das ist halt wirklich sehr, sehr einzelfallabhängig.
Okay. Mal angenommen, man hat jetzt aber solche Mechanismen installiert, aber man ist gerade eher so remote unterwegs, also man hat nicht wirklich die Chance, vor Ort auch zu sein. Was gibt es denn da für Mechanismen, wie man das auch dann kontrollieren kann, dass das eingehalten wird?
Also ganz wichtig ist, dass man regelmäßig einfach mal nach dem Rechten schaut. Also wie gesagt, durch die Reisebeschränkung, wir haben jetzt viele Unternehmen, die sind seit anderthalb Jahren, ist das Management nicht in China gewesen. Die wissen gar nicht, was ist eigentlich los in China. Und dass man dort regelmäßig die Dinge vor Ort anschaut, eine interne Audit macht, entweder selber, da kann man ja auch bestimmte Checklisten, bestimmte Punkte entwickeln, die für einen selber relevant sind. Klassisches Beispiel mal wieder ist der Einkauf, aber auch einfach zu prüfen, sind denn eigentlich alle Lizenzen, sind denn alle Genehmigungen noch up to date? Läuft da irgendwas aus? Muss man was verlängern? Compliance auch. Sind alle Gesellschaftsorgane, die es in China gibt, die im Handelsregister eingetragen sind, sind die eigentlich noch im Unternehmen? Haben wir da vielleicht ein Problem, wenn jemand unterschreiben muss als gesetzlicher Vertreter? Ist der überhaupt noch da oder die? Diese Dinge, also das ist auch sehr breit und sollte auch in der Art und Weise gemacht werden, dass man regelmäßig sich einfach das Unternehmen anschaut, die Bereiche, die halt relevant sind, um den Betrieb operativ sauber fortführen oder aufrechterhalten zu können. Das sollte man regelmäßig machen. Dann sollte man die Berichtswege natürlich entwickeln, wie Dinge kommuniziert werden ins deutsche Headquarter. Das ist auch etwas. Und dann intern natürlich auch Kontrollmechanismen implementieren oder installieren, wie das Vier-Augen-Prinzip oder wer darf eigentlich was entscheiden. Eine Geschäftsführerordnung, damit fängt es halt auch an, dass man fürs lokale Management genau darlegt, bei welchen Angelegenheiten darf das lokale Management entscheiden, wo muss eine Zustimmung eingeholt werden. Das sind Dinge, also diese Zustimmungsmechanismen sind ganz, ganz wichtig, weil dadurch erhält man die meiste Kontrolle über das, was in China abgeht.
Das heißt, das, was Sie gerade angesprochen haben, ist sowas, was man auch unter einem Freigabesystem dann versteht, oder? Dass man wirklich weiß, wer wann eigentlich wofür die Entscheidungsbefugnis hat.
Ja, genau. Das ist halt in China ganz, ganz wichtig, weil man hat, jede Gesellschaft hat hier eine Satzung. Da steht halt drin, zum Beispiel, dass der General Manager ist fürs Tagesgeschäft zuständig. Aber die meisten Satzungen belassen es dann dabei. Und da steht dann auch noch drin, was der General Manager vielleicht machen darf. Aber das ist halt alles sehr generisch. Und da sollte man dann schon eine Geschäftsführerordnung entwickeln, wo man genau schreibt, also bei welcher HR-Entscheidung darf der General Manager selber entscheiden, was darf er, bis zu welchen Beträgen darf er Einkäufe vornehmen, bis zu welchen Beträgen darf er vielleicht eine lokale Kreditlinie in Anspruch nehmen, darf er Assets verkaufen der Gesellschaft, solche Dinge, dass da eine ganz klare Berichtslinie entsteht, was ja nicht nur eine Kontrolle ist, so muss man das dann auch dem lokalen Management erklären, sondern es geht darum, dass beide Seiten, Gesellschafter als auch lokales Management, wissen, was sie eigentlich dürfen, wo man mitreden darf oder sollte. Das schafft halt Klarheit. Und in China natürlich auch extrem wichtig ist die sogenannte Stempelordnung, dass man weiß, wer hat eigentlich welchen Stempel, wer verwendet den, wofür darf der verwendet werden, wer hebt diesen Stempel auf, und dass man auch dokumentiert, wann wurde der Stempel mit wessen Freigabe für welches Rechtsgeschäft verwendet. Das ist halt vielleicht für diejenigen, die noch nicht so vertraut sind dem chinesischen Stempelsystem, also eine Gesellschaft, die hat hier halt verschiedene Stempel. Wichtigster Stempel ist der Gesellschaftsstempel, der Company Job. Und die Verwendung dieses Stempels, der kann die Gesellschaft im Außenverhältnis halt unbegrenzt binden in Rechtsgeschäften. Das bedeutet natürlich, dass man da sehr genau schauen muss, wer verwendet diesen Stempel eigentlich, wie wird er aufbewahrt und wie kann man sich schützen vor einem Missbrauch? Und schützen vor einem Missbrauch, da vielleicht auch noch was dazu. Das ist, und da bestehen auch verschiedene Möglichkeiten. A, sollte man bestimmte Stempel trennen, zum Beispiel den Finanzstempel und den Gesellschaftsstempel. Das sollte getrennt voneinander aufbewahrt werden in der Gesellschaft. Man kann es auch bei jemandem extern, beim Steuerberater oder der Firma lokal, die Buchhaltung übernimmt, aufbewahren und dann unter Aufsicht und Freigabe entsprechend verwenden. Also gibt eine ganze Reihe von Mechanismen, wie man sich auch remote schützen kann.
Okay, ist interessant zu hören, dass es auch diese Stempel noch gibt. Ich hätte jetzt vermutet, dass es vielleicht auch der Digitalisierung schon irgendwie anheimgefallen ist.
Nee, die Stempel, die spielen immer noch eine extrem große Rolle. Und also jede Gesellschaft, die in China gegründet wird, die lässt als erstes oder muss als erstes die Gesellschaftsstempel anfertigen, also die unterschiedlichen Stempel, die es gibt, Gesellschaftsstempel, Finanzstempel, den persönlichen Stempel des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft, den gibt es auch immer noch. Dann gibt es noch einen Vertragsstempel, also eine ganze Reihe von Stempeln. Und da muss man natürlich nachhalten, dass man genau weiß, wer hat eigentlich diesen Stempel, wofür werden die eigentlich verwendet. Und wann werden die verwendet? Also diese unterschiedlichen Formen von Stempel, das ist auch manchmal den deutschen Headquartern gar nicht so bewusst, was man da eigentlich so für Stempelchen bei sich in der chinesischen Tochtergesellschaft alles hat und was die eigentlich für eine Bedeutung haben und wie man die verwenden kann.
Genau, wir hatten ja jetzt verschiedene Bereiche schon aufgedeckt. Was mich auch immer noch interessiert, ist das Thema Whistleblower. Ist denn sowas tatsächlich auch praktikabel in China? Also gibt es so ein System, was man da aufsetzt oder wie funktioniert denn sowas?
Ja, also Whistleblower-System hat man schon in China. Ich sage mal so, das ist für so ein mittelständisches Unternehmen natürlich schwierig im aufzubauen. Also da eine 24-Stunden-Hotline zu haben, wo sich Leute, Mitarbeiter dran wenden können und über bestimmte Verstöße im Aufklären, das ist natürlich immer schwierig zu implementieren, aber man kann schon bestimmte Dinge hier in Kraft setzen. Also zu sagen, also wer Kenntnis von bestimmten Umständen hat, kann jederzeit vielleicht sich an einen externen unter einer bestimmten E-Mail-Adresse wenden. Es wird absolute Anonymität zugesichert, was auch so vorgegeben ist. Es gibt da eine spezielle Vorschrift, die der chinesische Supreme Court, ich meine 2017 mal erlassen hat, wo halt ganz klar geregelt ist, dass Whistleblower müssen geschützt werden und deren Identität darf nicht aufgedeckt werden. Bei Whistleblower-System besteht natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, wie sehr Wahrheit steckt da eigentlich dahinter, was einem da berichtet wird. Wann muss man da eigentlich einschreiten und muss man jetzt wirklich allem nachgehen oder möchte sich da vielleicht auch jemand wichtig tun oder jemanden falsch verdächtigen? Und das hat man natürlich auch sehr häufig. Das ist dann schon eine Sache, mit der man sich genau beschäftigen muss, wie man so ein Whistleblower-System, auch da wieder compliant, ja, auch das muss man dann compliant aufsetzen.
Gibt es da irgendwelche kulturellen Unterschiede, wo man sagt, das kann in China irgendwie gar nicht funktionieren oder da funktioniert es vielleicht auch viel besser?
Ja, das...
Verpfeift man lieber Leute?
Ja, also wo wir, es ist ja vielleicht nicht so sehr das Whistleblower-System, aber wo man sowas immer gerne sieht, ist, wenn man Mitarbeiter entlässt in China, dann kommt es schon häufiger mal vor, dass halt es dann zu irgendwelchen anonymen Nachrichten kommt, dass ein guter Freund der Gesellschaft möchte nochmal auf das und das hinweisen und oder dass sich halt, das geht dann in die andere Richtung, der betroffene Mitarbeiter bei den Steuerbehörden oder sonstigen Behörden als Whistleblower auftut und dort bestimmte Gerüchte streut. Das sieht man dann schon so häufig, dass da, ich nenne es mal, nachgetreten wird. Das ist dann jetzt nicht so das klassische Whistleblower-System, aber das wäre halt eine Besonderheit, die man schon in der Praxis sieht. Und das bedeutet auch, dass wenn man sich von vielleicht Führungspersonal in China löst, trennt, dass man da halt darauf schaut, dass man da einen sauberen Schnitt hinbekommt und es nicht zu diesen in Anführungszeichen schmutzige Wäschewaschen kommt. Aber ansonsten sehe ich jetzt keine besonderen kulturellen Besonderheiten, dass jetzt chinesische Mitarbeiter besonders darauf erpicht sind, andere anzuschwärzen oder bestimmte Umstände zu melden.
Dann vielleicht gerade mal noch ein ganz kleiner Exkurs zum Homeoffice. Wie kann man denn auch das Homeoffice rechtssicher in den Arbeitsablauf integrieren? Also wie kann man denn da sicherstellen, dass man auch trotz, also das ist ja dann quasi nochmal eine weitere Stufe von Remote. Also einerseits sitzt man vielleicht in Deutschland und die Mitarbeiter in China und dann sitzen die noch dazu vielleicht auch im Homeoffice. Gibt es da nochmal irgendwas, was man machen kann, um sicherzugehen, dass das alles rechtssicher abläuft?
Ja klar, also da gibt es eine ganze Reihe von Schwachstellen, die wir auch regelmäßig sehen. Also das fängt damit an, dass halt sichergestellt werden sollte, dass Mitarbeiter, die zu Hause arbeiten, im Homeoffice sind, auch in die eigene IT integriert sind. Also was man immer noch gerne sieht, ist, dass dann halt private E-Mails verwendet werden, dass WeChat benutzt wird, auch wieder so das Pendant zu WhatsApp in China. Dass man da guckt, dass das natürlich nicht geht, dass vertrauliche Unternehmensinformationen einfach hin und her versendet werden, dass da insbesondere auch persönliche Daten vielleicht von Mitarbeitern, wenn ein HR im Homeoffice arbeitet, dass das alles geschützt ist. Und das ist so ein Thema, Integration in die IT. Dann natürlich die Definition von Aufgaben, die von zu Hause erledigt werden müssen, die auch dokumentiert werden müssen, dass man auch weiß, da arbeitet ein Mitarbeiter auch tatsächlich. Das sind alles Dinge, wo sich jetzt aber in China nicht so sehr von Deutschland aus unterscheidet. Wichtig ist auch, dass man die Zeit ordentlich erfasst, nicht, dass ein Mitarbeiter kommt und sagt, oh Mensch, ich habe Tag und Nacht zu Hause gearbeitet, was vielleicht stimmen kann, aber morgens hat man 2 Stunden gearbeitet, dann hat man sich vielleicht um die Familie und Sonstiges gekümmert und dann setzt man sich abends nochmal an den Schreibtisch und dann hat man auf einmal von 8 bis 8 gearbeitet. Ja, also das muss auch gewährleistet sein, die Dokumentation der Arbeitszeit, solche Dinge.
Okay. Ja, vielen Dank für die Einblicke erstmal, Herr Windig. Was man alles tun kann, um zu vermeiden, dass überhaupt was auftritt, beziehungsweise auch, wie man sich eben davor schützen kann, auch in Form von Prävention. Aber Frau Giegler, was ist denn jetzt eigentlich, wenn doch was schief geht? Was kann man denn dann machen? Und vielleicht schauen wir uns erstmal an, was man machen kann, wenn intern da was schief geht.
Genau, also erstmal muss man natürlich gucken, dass man diese ganzen Maßnahmen, die man quasi im Risikomanagement aufgesetzt hat, dass man die dann tatsächlich auch umsetzt. Also das ist natürlich sehr divers, je nachdem, um welchen Compliance-Verstoß es sich handelt. Sebastian hat ja gerade schon erwähnt, dass es da wirklich diverse Rechtsgebiete gibt. Ansonsten, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man einfach Beweise sammelt. Also wenn man tatsächlich jetzt aufgedeckt hat, dass intern irgendwas schief geht, dass man guckt, dass man so wirklich so viel wie möglich dann auch schriftlich hat zum Vorweisen. Vor allem auch im Hinblick jetzt, wenn wirklich später mal es irgendwelche Gegenaktivitäten oder so gibt von Arbeitnehmern, die dann betroffen sind oder so, dass man wirklich guckt, man kann das im Nachhinein auch alles gut ganz belegen. Intern, je nach Rechtsgebiet, muss man dann auch gucken, dass man zum Beispiel die relevanten Kontakt- oder Verantwortungspersonen eben mit involviert, auch im Hinblick jetzt auf Haftungsrisiken zum Beispiel. Es ist ja grundsätzlich so, dass der Legal Representative von einem Unternehmen hat quasi so eine Art Generalverantwortung für die Handlungen der Gesellschaft. Also auch wenn der Legal Rep jetzt nicht persönlich involviert war oder davon auch gar keine Kenntnis hat, ist er halt grundsätzlich, muss er haften. Dann gibt es halt Verantwortungspersonen intern für eben Umweltschutz oder für Finance-Geschichten oder so weiter. Also je nachdem, um was es sich handelt. Manchmal muss man auch, das wäre jetzt aber allerdings extern, hat man halt auch oft so Berichtspflichten an Behörden zum Beispiel, je nachdem auch wieder, um welchen Verstoß es sich handelt.
Können Sie da mal ein Beispiel machen? Also irgendeinen Verstoß einfach mal rausgreifen und mal erläutern, was da so passiert oder gemacht wird?
Ganz up to date quasi, fällt mir gerade ein mit dem neuen Exportkontrollgesetz, das jetzt kürzlich in Kraft getreten ist. Da hat man zum Beispiel so gewisse Reportpflichten an die Exportkontrollbehörde, wenn man jetzt irgendwie rausfindet, dass bestimmte Güter, die man exportiert, dass dabei eine Genehmigung fehlt oder dass irgendwie der Endverbraucher sich ändert oder dass sich halt im Nachhinein zum Beispiel irgendwie rausstellt, dass man jetzt doch eben nicht compliant gehandelt hat. Und dann muss man das zum Beispiel an die Behörden melden.
Was gibt es denn vielleicht auch für arbeitsrechtliche Mechanismen, die man dann anwenden kann, wenn man feststellt, dass sowas schiefgegangen ist, also dass irgendein Mitarbeiter was verschuldet hat?
Also die Standardmaßnahmen im Arbeitsrecht sind natürlich erstmal die Kündigung. Das ist das, was einem sofort einfällt. Was aber auch zum Beispiel möglich ist, ist Schadensersatz gegenüber der Gesellschaft, jetzt auch wieder intern, was auch so wirklich im Company Law steht, im chinesischen Unternehmensrecht. Bei der Kündigung muss man eben gucken, im chinesischen Arbeitsrecht, das ist ja generell jetzt vor allem im Vergleich zum deutschen Recht sehr, sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich gestaltet. Das heißt, da geht es dann wieder darum, wirklich Beweise oder irgendwas Schriftliches zu haben, weil bei so einem Compliance-Verstoß würde jetzt an sich eigentlich nur eine fristlose Kündigung in Frage kommen. Und da sind die Hürden aber generell sehr, sehr hoch. Und zwar muss man halt oft nachweisen, dass es sich wirklich um einen schwerwiegenden Verstoß von Regeln oder Vorschriften vom Arbeitgeber handelt, wie der Sebastian auch vorher schon erwähnt hat, dass man zum Beispiel dann im Employee-Handbook regelt, was sind denn schwerwiegende Verstöße? Und auf Basis von denen man dann wirklich eine Kündigung auch rechtfertigen kann. Wo natürlich auch zum Beispiel ein Kündigungsgrund liegen kann, ist jetzt, wenn es sich wirklich um eine strafrechtliche Haftung oder so von einem Mitarbeiter handelt, dass der wirklich strafrechtlich jetzt verurteilt wurde irgendwie für so Bestechung oder Korruptionssachen oder so, dann wäre es auch wieder ein Kündigungsgrund. Aber wie gesagt, ist da oft, also sehen wir oft in der Praxis auch Fälle, wo dann sich Unternehmen schwer tun, das wirklich im Nachhinein dann auch zu belegen und vor dem Gericht vorzubringen.
Ist da Datenschutz auch ein Thema? Also darf man überhaupt die Daten von Mitarbeitern dann als Beweisgrundlage verwenden oder hängt das damit eigentlich nicht zusammen?
Grundsätzlich ja. Also ich meine, gegenüber vom Gericht kann man das oder muss man ja wahrscheinlich teilweise sogar die Daten dann als Beweis und so weiter vorlegen. Generell, also kann ich einen nur wiederholen, was Sebastian gesagt hat. Im Prinzip ist Prävention quasi der wichtigste Punkt der Rechtsverfolgung.
Vielleicht, wenn ich da noch kurz einhaken kann, das ist in der Tat in China immer ein großes Thema, dieser Nachweis von der Pflichtverletzung eines Mitarbeiters und um eine außerordentliche Kündigung zu begründen. Also nehmen wir das Thema Kickbacks. Das ist halt schwierig. Da hat man einen Verdacht, da weiß man vielleicht etwas von jemandem. Das reicht aber in der Regel nicht aus, um sich von einem Mitarbeiter zu trennen. Da muss man halt die Entscheidung treffen, trennt man sich dann nicht halt im ordentlichen Wege von diesen Mitarbeitern, nimmt vielleicht ein bisschen Geld in die Hand, zahlt eine Abfindung, um halt dieses Risiko aus dem Unternehmen einfach zu haben. Weil wo man natürlich auch drauf achten muss, ist, dass Unternehmen nach dem chinesischen Anti-Unfair-Competition-Law für Compliance-Verstöße, gerade im Bereich Korruption, ihrer Mitarbeiter selber haften können und dann natürlich auch irgendwann vielleicht das Management im Visier steht, wenn das bestimmten Ding nicht nachgegangen ist. Und wenn man etwas schuldhaft unterlassen hat und seinen Pflichten als Management nicht nachgekommen ist, um dort im Unternehmen selber aufzuräumen. Also wichtig ist in der Tat die Prävention, Mitarbeiterhandbuch, das dort genau drin steht, Thema Compliance, wie man damit umzugehen hat, Code of Conduct, der Arbeitsvertrag und so weiter. Das spielt halt eine große Rolle, um da eine einfachere Handhabe zu haben, wenn man gegen Mitarbeiter vorgehen muss.
Das heißt, im Vorgehen gegen Mitarbeiter sind dann eigentlich eher Managementlösungen gefragt, oder? Also weniger Rechtslösungen, weil man da schwierig Handhabe hat, sondern dann eher, dass man sich irgendwie einigt auf eine Abfindung oder dass man irgendwelche Entscheidungsbefugnisse entzieht, so in der Richtung?
Ja, genau, richtig. Also wenn man Verdacht hat, sollte man schon dem nachgehen, um auch das Unternehmen zu schützen. Und dann macht es am Ende des Tages vielleicht doch Sinn, dass man sich gütlich einigt, auch vor dem Hintergrund dieses, was ich vorhin angesprochen habe, des Nachtretens, was es in China doch häufiger gibt, sollte man dann vielleicht manchmal ein bisschen kompromissbereiter sein.
Okay, danke. Frau Kiekler, wie hat man denn jetzt auch Möglichkeiten, remote überhaupt Rechte durchzusetzen? Also mal angenommen, man möchte doch den Rechtsweg gehen in irgendeiner Form. Was kann man denn da machen?
Das ist natürlich remote auch möglich. Klar, wenn man natürlich jetzt einen lokalen Anwalt oder einen lokalen chinesischen Berater einsetzt, dann geht so eine Klageerhebung oder eine Kündigung auch durchaus remote von Deutschland aus. Also das ist an sich nicht das Problem. Ich meine, klar, wenn man vor Ort ist, ist natürlich immer besser, vor allem wenn es jetzt zum Beispiel gerade um so Verhandlungen geht oder so, wie wir gerade erwähnt haben, dass man sich wirklich mit dem Mitarbeiter einigt, gerade wenn es jetzt um so Abfindungszahlungen geht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass jetzt bei der Durchsetzung von Rechten eben mit Hilfe dann eben von lokalen chinesischen Anwälten oder Beratern, dass das dann auch von Deutschland remote ausgeht.
Okay. Was gibt es denn vielleicht bei Externen, also wie zum Beispiel Suppliern, also irgendwelchen Lieferanten, was gibt es da für Möglichkeiten, dem auch nachzugehen? Also wenn man den Eindruck hat, da ist ein Compliance-Verstoß entstanden, kann man da was machen? Ist da dann der Rechtsweg das Richtige oder ist das auch eher eine interne Einigung, wo man dann versucht, mit dem direkt eine Lösung zu finden?
Es kommt drauf an, also ich glaube, bei so Suppliern würde ich auch sagen, das ist halt je nach Rechtsgebiet. Also was Sebastian jetzt eben vorher erwähnt hat mit dem neuen Lieferkettengesetz, da wäre es ja wieder sehr relevant, weil das halt, weil ein Verstoß auch von Suppliern eben auch auf einen selber zurückfällt. Ähnlich wäre es jetzt zum Beispiel auch im Social Credit System, wo man halt dann, ich meine, es ist in Deutschland ganz bekannt, wenn man dann offiziell oder öffentlich die ganzen Daten und die Informationen, Verstöße, Sanktionen und so weiter einsehen kann, auch eben vom Supplier, dass das da auf einen zurückfällt. Oder was ich auch schon erwähnt habe, zum Beispiel in einem neuen Exportkontrollgesetz, das eben gerade verbietet, dass man halt jetzt mit Personen oder Organisationen oder irgendwelchen Agenturen oder so zusammenarbeiten, die eben halt, da gibt es sogenannte Listen halt von Exporteuren oder so, mit denen man dann quasi keine Geschäftsbeziehungen eingehen soll, sogenannte Sperrlisten. Da muss man halt in dem Bereich, muss man halt gucken, je nach betroffenem Rechtsgebiet oder Verstoß.
Kann man denn da?
Darf ich vielleicht noch ergänzen, sorry, wenn ich dazwischen rede, aber ich denke mal, ein Punkt ist, dass man halt auch regelmäßig seine Zulieferer, dass man da einfach einen Background-Check macht, dass man schaut an öffentlich zugänglichen Informationen, gibt es da vielleicht Auffälligkeiten, also hat sich da vielleicht die Gesellschaft der Struktur verändert, ist da vielleicht, gerade wenn es um neue Zulieferer geht, muss man mal schauen, gibt es da vielleicht personelle Verflechtungen mit eigenen Mitarbeitern, das sind alles Informationen, die man sich im chinesischen Handelsregister beschaffen kann. Auch wie ist denn eigentlich der Zulieferer, wie steht er dann eigentlich vom Rating da? Wir haben ja seit kurzem in China, seit letztem Jahr, das sogenannte Social Credit System, wo Unternehmen kurz gesagt in zuverlässige und unzuverlässige Unternehmen eingeteilt werden. Auch ein Compliance-Thema, weil am Ende des Tages ist jedes Unternehmen daran gehalten, nur mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die halt zuverlässig sind, die ein gutes Scoring haben, ein gutes Rating haben und solche Unternehmen, bei denen es halt Auffälligkeiten gibt, die vielleicht bei der Steuerbehörde ein schlechtes Rating haben oder beim Zoll, dass man da schaut, oha, was ist denn eigentlich euer Problem, warum steht ihr so schlecht da und hat man da vielleicht schon ein Problem mit diesem Zulieferer zusammenarbeiten. Also das kann man auch relativ einfach machen, regelmäßig sich einen Überblick zu verschaffen, mit wem man da eigentlich zusammenarbeitet. Und auch ein beliebtes Thema, wenn man so merkt, oh, da sind immer mehr Agenten oder kleinere Unternehmen zwischengeschaltet, muss man sich auch mal überlegen, was machen die eigentlich? Wie werthaltig ist das? Und spielen da nicht ganz andere Interessen eine Rolle, dass jetzt halt dort noch andere Teilnehmer in der Lieferkette oder in einer Rechtsbeziehung mit involviert werden.
Was hat sich denn in diesem ganzen Bereich auch in den letzten Jahren geändert? Hat sich das zum Positiven oder eher zum Negativen entwickelt? Also mein Eindruck jetzt aus dem bisherigen Gespräch ist, dass es viele neue Gesetze gibt, die das Ganze so ein bisschen stärker in Fokus nehmen.
Also das mit den neuen Gesetzen, ich glaube, das kann man positiv und negativ sehen. Also einerseits, klar, kann man sagen, dass die neuen Gesetze halt mehr Rechtssicherheit geben, weil jetzt halt einfach mal schriftlich festgelegt, wirklich in Gesetzen, was sind, an was muss man sich halten, was sind die Compliance-Verstöße und in welche Richtung geht es ungefähr. Das Problem ist halt bei solchen chinesischen Gesetzen oft, dass die halt einfach relativ vage formuliert sind, auch absichtlich vage formuliert sind, damit man da eben in der Praxis viel Interpretationsspielraum hat. Das heißt, das geht eigentlich in beide Richtungen. Also klar, es ist schon positiv zu sehen, dass die Rechtsentwicklung halt voranschreitet und dass man wirklich jetzt sogenannte oder Rechtsgebiete oder Lücken schließt, die es vorher gab. Aber oft bringen die dann leider in der Realität nicht viel mehr Rechtssicherheit. Das versteht man vielleicht oft aus deutscher Sicht nicht so genau. Also in China gibt es halt quasi Regelungen und Vorschriften und Implementierungsvorschriften und dann gibt es einfach oft auch nur Guidelines oder Entwürfe oder so. Das heißt, es ist nicht, wenn man es jetzt rein juristisch betrachtet, nicht wirklich geltendes Gesetz. Im Endeffekt ist es so, dass man auch trotzdem diese Guidelines halt einfach in der Praxis anwenden muss und dass man sich dann im Geschäftsbereich einfach, ja, dass man sich einfach dran halten muss und dass man die dann auch befolgen muss. Ja, es wird quasi oft so ein Wust von Regelungen und man muss quasi erstmal gucken, was ist denn auf mich anwendbar. Ansonsten würde ich sagen, dass generell natürlich als negativ zu bewerten sind halt die Reisebeschränkungen, vor allem im Bereich jetzt Compliance, was sich wohl auch nicht wirklich in Zukunft ändern wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass auch bis wahrscheinlich Mitte nächstes Jahr die Reisebeschränkungen bestehen bleiben, also sowohl die Einreise nach China als auch die Ausreise wird dadurch halt erschwert, weil klar, es ist immer noch schwierig, ein Visum zu bekommen und diese strengen Quarantänevorschriften, die es eben in China gibt, wo es auch lokale Besonderheiten gibt, die man eben beachten muss. Ich glaube, das ist weltweit ziemlich einzigartig, wie restriktiv das wirklich ist. Was man jetzt in letzter Zeit auch beobachten kann, ist, dass halt zum Beispiel auch politische Erwägungen oder so in der Rechtsgebung noch eine Rolle spielen, was es natürlich auch für die Unternehmen, die jetzt in China schon vor Ort sind, teilweise schwierig macht, einzuschätzen, was darf man, was darf man nicht. Gerade jetzt auch in dem Bereich, was, glaube ich, Sebastian vorher auch schon erwähnt hat mit dem Anti-Sanktionsgesetz, wo dann doch sehr viel Rechtsunsicherheit herrscht oder sehr viel Unsicherheit einfach auch bei unseren Mandanten, was das dann eigentlich genau bedeutet. Vor allem eben für Mittelständler, die halt nicht die Ressourcen haben, dann wirklich immer jedes einzelne kleine Gesetz dann wirklich voll compliant umzusetzen. Das ist dann halt ein Spagat. Welche Ressourcen nimmt man auf sich, um wirklich compliant zu sein? Aber was kann man als Mittelständler halt wirklich dann auch gut relativ kosten- oder zeitintensiv umsetzen? Genau, also das wären, würde ich jetzt mal so zu sagen, die Trends. Also zusammenfassend für Compliance, aus Compliance-Sicht wirklich einfach die Reisebeschränkungen und halt klar die immer mehr werdenden Gesetze, aber teilweise halt auch schwierig dann in der Praxis umzusetzen oder zu interpretieren, was es für einen selber genau bedeutet.
Okay, da vielleicht noch einmal ganz kurz nachgehakt. Wenn ich jetzt eben nicht vor Ort sein kann und habe ich dann überhaupt eine Chance, das alles zu durchdringen und brauche ich dann lokalen Vertreter oder was macht man denn am besten, wenn man jetzt ein Mittelständler ist und eben sieht, okay, unfassbar viele Gesetze und Regulierungen. Was kann man da machen?
Ja, ohne lokalen Vertreter ist natürlich schwierig, wobei man auch sagen muss, selbst mit lokalen Vertreter sehen wir trotzdem Schwierigkeiten. Mhm. Also das ist immer das Patentrezept auf dann eine gute Compliance. Was Sebastian auch schon vorher erwähnt hat, ist wirklich, dass man am Anfang wirklich das eigene Business mal so ein bisschen überblickt, welche Bereiche sind für mich selber relevant und wie kann ich jetzt Case by Case mich vorbereiten und dann eben Kontrollmechanismen treffen. Und zusammen mit ja, eben einem lokalen Berater oder so weiter dann wirklich gucken, wie bereite ich mich am besten vor. Gerade eben, wenn ich nicht lokal vor Ort bin, was kann ich remote machen? Weil die Herausforderungen sind halt oft, gerade aus deutscher Perspektive, ja, also abgesehen von der ganzen Sprachbarriere, dass man halt sagt, oft sind Dokumente einfach rein auf Chinesisch oder die Behördenkommunikation ist auf Chinesisch. Die Internetseiten sind auf Chinesisch. Dann das kulturelle Verständnis, was in Deutschland und China ganz unterschiedlich ist, was auch teilweise dann im Headquarter oft nicht verstanden wird, zum Beispiel eben mit der Stempelnutzung oder so weiter. Das zieht sich so durch.
Mhm. Wie ist es denn mit dem Thema Digitalisierung? Kann man da vielleicht irgendwie merken, dass es in Zukunft leichter wird? Also man liest ja hier in Deutschland zumindest auch immer wieder von der Digitalisierung des Rechtssystems. Aber vielleicht können Sie auch mal sagen, was kann man sich denn darunter überhaupt vorstellen? Was heißt das denn überhaupt?
Der Begriff scheint gerade so ein bisschen in allen Munde zu sein. Auch, also es ist einfach Legal Tech zum Beispiel, jetzt auf Englisch. Ich würde mehrere Sachen drunter fassen. Also einmal gibt es den Punkt zum Beispiel, dass es halt elektronische Signaturen und Stempel gibt. Also ja, es gibt auch elektronische Stempel. Dann so den Bereich elektronische Geschäftslizenz, die es auch gibt. Also nicht nur die Originaldokumente, sondern auch elektronisch. Dann den Punkt Internetgerichte. Worunter auch halt so Online-Schiedsgerichtsbarkeit zum Beispiel fällt. Und tatsächlich AI, also künstliche Intelligenz. Wobei die Themen teilweise nicht ganz neu sind. Also so die Möglichkeit, dass man eine elektronische Signatur oder einen elektronischen Stempel hat, gibt es schon länger. Allerdings sind da die Voraussetzungen auch relativ streng. Also man muss halt bestimmte Standards einhalten, die müssen dann auch offiziell bei der Behörde registriert werden und so weiter. Vor allem im Hinblick, also im Hintergrund auf Datenschutz. Was Internetgerichte betrifft, also jetzt für Nichtjuristen, man muss ja immer unterscheiden zwischen Litigation und Arbitration, also einmal die ganz normalen, ordentlichen chinesischen Gerichte halt, und dann gibt es aber halt auch die Möglichkeit, dass man sich auf Schiedsgerichtsbarkeit einigt, sogenannte Schiedsinstitutionen. Für beides gibt es also die Möglichkeit, es online zu machen, in allen möglichen Abstufungen. Und genau, kurz noch zur künstlichen Intelligenz.
Ganz kurz nochmal dazwischen gehakt bei diesen Internetgeräten. Ja. Also muss ich da jetzt einfach nur drunter verstehen, dass man dann halt so eine Verhandlung online durchführt, also über Zoom oder Teams oder was ist damit gemeint oder geht das eigentlich weiter?
Ja, nicht unbedingt. Also vor allem geht es halt in erster Linie darum, dass man, es gibt halt so Plattformen, die dann zum Beispiel jedes, oder sagen wir mal, CTEC jetzt als ganz bekanntes Schiedsgerichtsinstitution hat eine eigene Plattform eingerichtet, so eine Service-Plattform, wo man zum Beispiel dann einfach, wenn man jetzt sogenannte Klage einreicht, einen Antrag einreicht, dass man das einfach online machen kann über die Plattform, also dass man halt die Dokumente quasi hochlädt und halt einfach sich oder online dann kommuniziert. Also es geht von halt den Antrag online einreichen bis Beweise online einreichen, bis natürlich auch notfalls online die Anhörung zu machen. Allerdings nicht unbedingt. Also es gibt auch in China die Möglichkeit, dass man einfach anhand von Beweisen das Gericht zum Beispiel entscheidet, dass es im Endeffekt gar keine Anhörung gibt. Es gibt dann auch immer so Ausnahmen. Also wenn jetzt wirklich das Gericht aus irgendwelchen Gründen auch immer denkt, dass jetzt eine Zeugenanhörung oder einfach das komplette Hearing dann doch wirklich real stattfinden soll und eben nicht aufgrund von einem Online-Hearing mittels Videokonferenz, dann geht das auch. Also man ist da nicht komplett drauf angewiesen, komplett alles online zu machen. Also es gibt auch die Möglichkeit, per E-Mail dann Beweise einzureichen. Ja, also es ist da, die chinesischen Gerichte sind da eher sehr pragmatisch. Also ich weiß, auch aus deutscher Sicht sieht man das eher kritisch. Und ja, was ist dann, wenn irgendwie die Plattform zusammenbricht oder wenn ich keinen Zugang zu der Videokonferenz habe oder so. Aber da gibt es teilweise sehr detaillierte Regelungen auch, was die einzelnen Schiedsgerichte genau in solchen Dingen, was dann genau, wie man solche Sachen eben löst.
Ist das was, wo man sich in Deutschland was abgucken sollte?
In gewisser Weise ja, würde ich schon sagen. Gerade jetzt im Hinblick auf Covid, glaube ich, dass man die Möglichkeit nicht jetzt komplett ausschließen sollte, Dinge online zu machen. Oder dass man zumindest, also Online-Verfahren heißt ja auch nicht, dass dann, wie ich schon gesagt habe, dass das komplette Verfahren nur online sein muss. Also man kann dann gewisse Dinge online machen, wie Beweise hochladen oder so, und dann aber Zeugenaussagen oder so dann offline aufnehmen zum Beispiel.
Dann hatten Sie noch künstliche Intelligenz auch schon erwähnt. Wie kommt denn das im chinesischen Rechtssystem zum Einsatz?
Also das gibt es tatsächlich, wobei ich jetzt nicht die Befürchtung habe, dass die künstliche Intelligenz irgendwann unseren Job als Rechtsanwälte obsolet macht, hoffe ich zumindest. Also momentan wird es nur quasi unterstützend eingesetzt. Also was es schon gibt, ist, dass man zum Beispiel für Dokumentenanalyse oder so AI einsetzt oder auch so Sachen wie, dass man vorherige Gerichtsentscheidungen kategorisieren kann zum Beispiel. Also weil in China ist es ja so, dass es in dem Sinn jetzt keine Präzedenzfälle oder so gibt. Also es heißt jetzt nicht nur, weil ein Gericht mal so und so entschieden hat, dass dann alle Gerichte dem folgen müssen. Also es gibt eine Art gewisse Tendenz, dass in verschiedenen oder in gewissen Provinzen oder Städten immer so und so entschieden wird, also in Peking immer so und in Shanghai ist die Tendenz eher anders. Aber man wird dann eher künstliche Intelligenz benutzen, um halt vorherige Gerichtsentscheidungen zu vergleichen oder so, um einfach das eigene Risiko besser abschätzen zu können. Oder was es auch gibt, sind so Webseiten, die irgendwie schon künstliche Intelligenz benutzen, um jetzt gewisse Rechtsberatung anzubieten, wo man dann halt irgendwie als Benutzer ein gewisses Rechtsgebiet anklickt und dann kommen da so verschiedene Fragen, die man halt beantworten muss mit Ja oder Nein. Oder wenn man jetzt zum Beispiel im Arbeitsrecht irgendwie seine Abfindung berechnen will, dann kann man das halt ganz genau eingeben, wann war der Beginn des Arbeitsverhältnisses, wann war das Ende, was war und so weiter. Und so kann man halt die einzelnen Punkte eingeben und am Schluss kriegt man dann quasi eine Aufstellung, was halt quasi das Ergebnis ist von dieser rechtlichen Beratung. Man muss natürlich dazu sagen, also sowas funktioniert nur bei ganz einfach gelagerten Problemfällen, weil je komplizierter und komplexer die Dinge werden, desto weniger eignet sich natürlich AI, um solche Fragestellungen zu lösen. Also wie gesagt, es ist eher als Unterstützung gedacht und hat natürlich auch keine Gewähr, vor allem auch nicht im Punkto, dass es halt dann aktuell ist. Also was oft das Problem bei solchen Webseiten ist, dass die halt teilweise veraltet sind. Also dass die halt klar einen gewissen Zeitraum braucht, bis man das auf die neueste Gesetzgebung angepasst hat. Also ich generell sehe ich es schon positiv, aber ich glaube nur sehr eingeschränkt anwendbar.
Okay, das würde jetzt heißen, von dem Zeitpunkt, wo AI dann irgendwelche Gerichtsurteile spricht, sind wir doch noch ein Stück entfernt.
Ja.
Denke ich auch.
Das wäre ja dann auch wieder nicht compliant.
Noch nicht. Okay. Aber wo würden Sie denn sehen oder wo würden Sie denn sagen, dass die Zukunft liegt von diesem digitalen Rechtssystem auch? Also wird sich das alles ausbauen oder kommt man da wahrscheinlich auch an Grenzen oder was ist da Ihre Einschätzung dazu?
Die chinesische Regierung ist ja, aber es ist auch nicht relativ neu. Ich glaube, die haben seit 2019 oder so gibt es quasi eine Initiative, dass man eben das Rechtssystem digitalisieren soll, vor allem halt im Bereich, um Juristen oder um Richter irgendwie zu unterstützen. Also die Initiative gibt es, da wurde auch ein Haufen Geld, glaube ich, investiert, um das umzusetzen, weil China natürlich in dem Bereich, würde ich sagen, auch Vorreiter weltweit sein will, gerade ihre eigenen Systeme und ihre eigenen AI einzusetzen. Aber ich glaube dann doch, dass das dann doch einfach seine Grenzen hat, weil du halt nicht, ja, einen Rechtsanwalt, der halt für dich irgendwie deine Situation case by case so genau beurteilt und die Rechtslage so interpretiert, dass es halt im Endeffekt für einen selber positiv ausgeht. Also das kann AI. Ich glaube, da ist AI dann doch an Grenzen gebunden. Ja,
ja, also ich denke, falls ich da ergänzen darf, denke auch, das Ganze dient halt dazu, dass im Rechtssystem oder auch die Entscheidungsfindung und auch die Dauer zu vereinfachen und bestimmte Möglichkeiten zu nutzen, um jetzt ein Verfahren zu verschlanken. Also warum soll man nicht Beweise und Schriftsätze und Ähnliches per E-Mail oder über eine Plattform hochladen? Das ist so alles okay, wenn das gut verschlüsselt ist. Das geht schneller, als wenn man halt einen Schriftsatz per Papier bei Gericht einreicht und ähnliche Dinge. Und warum soll man nicht eine Besprechung mit einem Richter über eine bestimmte Videoplattform vornehmen können? Das spart Zeit, das ist vielleicht deutlich effektiver. Auch da ist halt das Wesentliche ist, wie stellt man sicher, dass tatsächlich die Leute, die da Kläger und Beklagte sind, auch anwesend sind, solche Dinge, ne? Aber grundsätzlich ist das Dienst der Vereinfachung. Und auch ich denke, dass jetzt künstliche Intelligenz nicht alles ersetzen kann. Das kann sehr, sehr viele Algorithmen abarbeiten und vielleicht auch Dinge beachten, die man als Mensch vielleicht übersehen würde, ja. Und aber gerade bei komplexeren Angelegenheiten spielen dann doch irgendwie so ein bisschen die Zwischentöne auch immer in einer Rechtsstreitigkeit eine Rolle. Und das ist halt fraglich, inwieweit das tatsächlich dann auch abgedeckt werden kann oder ob das dann nicht sogar eine Schwäche ist, dass halt solche Sachen einfach ausgeblendet werden. Also was war so eigentlich Sinn und Inhalt so einer vertraglichen Beziehung? Womit sind die Vertragsparteien in eine Rechtsbeziehung eingegangen? Also das muss auch irgendwie alles berücksichtigt werden. Aber grundsätzlich wird das schon kommen, wird das weiterentwickelt werden und wird das in dem Ganzen der Rechtsverfolgung dann natürlich auch bestimmte effektiver machen. Also man sollte dem Ganzen schon sehr aufgeschlossen sein. Verhindern kann man es eh nicht.
Okay. Mal abseits von allem Digitalen, was würden Sie beide denn sagen, was da in nächster Zeit auf Unternehmen auch noch zukommt im Kontext des Rechtssystems in China? Worauf muss man sich da einstellen aktuell?
Naja, also das chinesische Rechtssystem entwickelt sich ja immer weiter. Also ich habe 2005 habe ich in Hongkong mein Master of Law gemacht im chinesischen Recht. Und wenn ich mich noch an die Zeiten erinnere, was man dort behandelt hat und wie die chinesischen Professoren an bestimmte Rechtsthemen rangegangen sind, das war schon sehr interessant. Also das waren Dinge, die man bei uns schon seit 50, 16 Jahren kannte, aber völlig normal in einer Kultur, in einem Rechtssystem, das sich halt erst über die letzten 20 Jahre so richtig entwickelt hat und natürlich jetzt immer schneller wird. Wir haben seit Anfang des Jahres ein neues Zivilgesetzbuch, das jetzt das ganze Flickwerk, was es davor so gab, zusammengefasst hat in einem großen Zivilgesetzbuch, was vergleichbar ist mit unserem bürgerlichen Gesetzbuch. Das sind halt Dinge, wo China immer moderner wird und wo China aber auch immer nachhaltiger wird. Und auch im Bereich Compliance sehen wir das ja auch, dass es bestimmte Dinge, dass jetzt die Steuerbeamtin oder der sonstige Beamte jetzt zu Chinese New Year nochmal im Unternehmen auftaucht und erwartet, dass er oder sie einen Geschenkgutschein erhält. Die Zeiten sind ja auch schon mehr oder weniger vorbei. Und diese offene Korruption, die nimmt halt auch ab. Ja, also der Rechtsrahmen, der wird immer stärker, immer enger. Und der bildet natürlich auch, der wird auch nachhaltiger, ja, weil es auch im Interesse der Regierung ist. Aber es gibt natürlich immer noch Schlupflöcher und viele lokale Unternehmen oder Manager sind dann natürlich auch sehr, ja, sehr ideenreich, wie man dann halt bestimmte Dinge, die es gibt, dann auch umgehen kann und wieder neue Bereiche schaffen kann, wo man sich Vorteile sichern kann. Aber auch das, glaube ich, ist eher eine globale Sache, die gibt es überall. Was es sonst so an neuen Dingen gibt, es gibt ja schon ziemlich viel. Was sicherlich ein Thema werden wird, ist ab 2023, ist halt das Lieferkettengesetz, Supply Chain Act aus Deutschland, was natürlich auch auf China ausstrahlt, auf Unternehmen, die hier tätig sind, die unter dieses Gesetz fallen, die halt dazu angehalten sind, bestimmte Menschenrechtsstandards in ihrer Lieferkette einzuhalten, bestimmte Umweltstandards. Das sind auch Compliance-Themen und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Ich denke mal, das ist zurzeit ein relativ heißes Thema. Dann gibt es Dinge, Datensicherheit, also Schutz persönlicher Daten, das ist auch eine Sache, die wird sich verstärken, die wird auch nachhaltiger werden. Und dann wird es eine ganze Reihe von anderen Bereichen auch noch geben, wo man das eine oder andere Gesetz geben wird. Wie Christina vorhin ja auch gesagt hat, viele chinesische Gesetze sind sehr schlank, sehr allgemein gefasst und werden dann halt durch Interpretationsvorschriften, durch Erlasse des chinesischen Supreme Courts und so weiter dann mit Leben ausgefüllt oder auch dann zum späteren Zeitpunkt überarbeitet, erweitert, ergänzt, vielleicht neu gefasst. Also da wird es schon noch eine ganze Reihe von neuen Dingen geben, aber grundsätzlich hat man mit dem, was es in China gibt, schon ein sehr solides Fundament, was auch das Thema Compliance angeht.
Okay, danke schön. Frau Giegler, haben Sie auch noch was Sie ergänzen wollen?
Sebastian hat schon viel abgedeckt. Ich glaube, was ich vorher schon erwähnt habe, weiterhin die Reisebeschränkungen. Ich glaube, damit muss man rechnen, dass sich da dieses Jahr und Anfang nächsten Jahres, glaube ich, noch nicht viel tut, dass das bleiben wird. Dann nochmal das Exportkontrollgesetz, was ich schon erwähnt habe. Das ist zwar schon in Kraft, aber da wird sich auch zeigen, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird. Und auch nochmal das Anti-Sanktionsgesetz, das jetzt erst eben kürzlich seit 10. Juni in Kraft ist. Also wie Sebastian schon meinte, es gilt, sich immer up-to-date zu halten, weil das chinesische Recht entwickelt sich wirklich immer neu weiter. Und da muss man schon gucken, dass man da immer auf dem Laufenden ist.
Okay, klingt, als müsste man sich da auf dem Laufenden halten. Was würden Sie denn da empfehlen? Auch noch so als Abschluss einfach, was gibt es da für Bücher, Webseiten, vielleicht auch Serien? Wo kann man sich so über das chinesische Rechtssystem oder auch die Compliance-Themen informieren?
Ja, also so eine Netflix-Serie über das Anwaltsleben in China ist mir jetzt noch nicht bekannt, wäre vielleicht mal ganz interessant. Aber naja, Bücher, es gibt schon eine ganze Reihe von Büchern zu dem Thema, wobei natürlich immer so die Frage ist, so ein Buch, das gibt einem natürlich einen großen Überblick, aber denke ich mal, man kann sich schon punktuell auf Webseiten über Newsletter informieren. Es gibt ja auch verschiedene Institutionen, OAV, DCW und so weiter. Wir bieten ja auch eine Reihe von Webinaren oder Ähnlichen an. da muss man schauen, einfach im Internet auch ein bisschen recherchieren, Newsletter bestellen, das, glaube ich, hilft immer weiter. Aber im Schauen muss man natürlich auch im eigenen Unternehmen, weil viele Dinge kann man sich mit einem gesunden Menschenverstand auch beantworten. Und man muss jetzt sich nicht anlesen, was jetzt Compliance ist, sondern wie ich eingangs gesagt habe, das ist halt eine Sache, dass man mit Recht und Gesetz übereinstimmt. Und das muss in jedem Unternehmen, gibt es da besondere Anforderungen, gibt es besondere auch Risiken. Und die gilt es zu identifizieren. Und da kann man halt punktuell, kann man Rat holen, wie geht man mit einem bestimmten Thema um, wie kann man Whistleblower-System aufsetzen und so weiter. Da gibt es sicherlich punktuell mittlerweile extrem viele Quellen, über die man sich informieren kann. Und wir sind natürlich auch immer mit dabei. Auf unserer Homepage gibt es auch viele Themen, wo man sich zu informieren kann. Wir hatten auch für Human Resource zum Beispiel einen Technical Guide herausgegeben, in der wir auch viele Fragen, Antworten geben und so weiter. Also wie gesagt, wenn man mit offenen Augen sich für das Thema China interessiert, wird man schon auf viele Dinge stoßen.
Also die Website und den Technical Guide werde ich natürlich auch in den Shownotes für die Hörer verlinken. Also findet man dann auch da. Frau Kiekler, haben Sie noch irgendwas, was Sie empfehlen würden?
Was mir noch eingefallen wäre, wären zum Beispiel so Handelskammern oder so, die auch teilweise Up-to-Date-Infos anbieten. Ansonsten ja, einfach unsere Webseite und unser Newsletter, den wir regelmäßig rausschicken. Vor allem Sebastian hat in letzter Zeit auch immer zu den Up-to-Date-Reisebeschränkungen immer Artikel auf der Webseite verfasst.
Okay, super, danke. Dann noch zum Abschluss des Interviews würde ich Sie bitten, den folgenden Satz zu ergänzen. Und zwar ist es ähnlich spannend wie die Rechte von Unternehmen in China ist nur...
Oh, ne, ähnlich spannend wie die Rechte von Unternehmen in China ist nur wie China selber, weil China kann man zum Teil ganz schlecht mit unserer westlichen Logik erklären und da gibt es halt schon sehr viele kulturelle Besonderheiten und man kann nicht erwarten, dass Dinge in China genauso funktionieren wie man das von uns kennt. Und China ist extrem dynamisch, entwickelt sich weiter, erfindet sich häufig neu, hat auch viele Dinge, die für uns unbekannt sind, weil sie halt vielleicht sogar schon so modern sind und uns zum Teil auch voraus sind. Auf der anderen Seite hat man Dinge, die noch sehr, sehr alt und traditionell sind und wo man manchmal die Hände über dem Kopf zusammensteht. Um Gottes Willen, warum gibt es denn das immer noch? Also ich denke mal, China ist China, das muss man verstehen, damit muss man leben und das muss man auch akzeptieren, dass hier Dinge anders sind.
Okay, danke. Frau Kiekler, Sie sehen das genauso oder haben Sie was anderes?
Ja, ich würde noch die chinesische Sprache wahrscheinlich erwähnen. Also das ist auch einzigartig und eine tägliche Herausforderung, die man sich hier stellt. Ich glaube, das ist natürlich tatsächlich auch eine Lebensaufgabe und sehr komplex.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch, dass Sie im Podcast-Interview mitgemacht haben. Liebe Frau Kiekler, lieber Herr Windig, schön, dass Sie da waren.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Und das war es auch schon wieder vom ChinaLog Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr auf die Links zugreifen wollt, dann findet ihr die in den Shownotes. Wenn ihr natürlich Kontakt zu Rödel & Partner aufnehmen wollt, dann findet ihr auch da einen Link in den Shownotes. Und zu mir gilt wie immer, wenn ihr in Kontakt treten möchtet, dann am besten über LinkedIn oder an hallo@chinalog.de. Bis bald, bye bye und zaijian.